Hallo und herzlich willkommen beim Kids Doc. Schön, dass du uns gefunden hast. Ich bin Dr. Vito Gattino, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und das ist unser Podcast.
Richtig. Und der heißt der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Und ich darf das Ganze moderieren als Dreifachvater. Und das ist nur ein Auszug von 250 Folgen, die dich bei Podimo erwarten. Und die kannst du hören unter dem Link in den Shownotes oder du tippst es direkt ein podimo.de/kidsdoc_open. Sehr kompliziert, guck am besten nochmal rein. Und das Fantastische ist, ihr könnt bei Podimo noch viel, viel mehr hören. Nicht nur unseren Podcast, es gibt weitere, es gibt Hörbücher, es gibt alles, was das Audioherz begehrt für euch.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Dass wir zu Hause das verniedlichen und anders nennen, das ist vollkommen okay. Aber die Kinder müssen wissen, dass das der Penis ist, weil das gehört auch zur Kindesmissbrauchsprophylaxe, dass die Kinder benennen können, was wie das heißt. Ne?
Willkommen, der Kids Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind. Als Kinderarzt kennt Vitor all die Fragen, Sorgen und Ängste von Müttern und Vätern, wenn sie in seiner Praxis stehen. Ein Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast bewegt, schlaut euch auf, verpackt medizinische Komplexität in verstehbares Deutsch, beantwortet Fragen und schafft Verständnis. Vitor erklärt euch alles aus medizinischer Sicht und ich, Gerrit, Dreifachvater, führe euch durch diesen Podcast und werde die ein oder andere Anekdote sicherlich auch nochmal raushauen. Viel Spaß bei dem Format, der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Vitor, da wo alles begann, genau da sitze ich gerade wieder. Die erste Folge damals aufgenommen in Schweden, heute sitze ich wieder in Schweden im Urlaub. Es ist kalt, es ist regnerisch, wir sitzen hier im kleinen Häuschen. Das heißt, wenn ihr, liebe HörerInnen, ab und zu Stimmen im Hintergrund hört, dann sind es meine bezaubernden Kinder. Und davon habe ich 3 Stück und eine bezaubernde Frau. Vitor, wo bist du gerade?
Ich bin leider nicht wie in der ersten Folge in Portugal, sondern in good old Deutschland. Aber wir haben hier strahlend Sonnenschein heute.
Ja, siehste, alles richtig gemacht. Das heißt wieder, ja. Man muss gar nicht in den Urlaub fahren, sondern man kann auch zu Hause bleiben, wenn man das Wetter dementsprechend in den Fokus rückt. Vitor, die letzte Folge. Da ging es mit einem Cliffhanger zu Ende, den du platziert hast. Unter anderem Zähneknirschen, Würmer. Woher kommt diejenige, die dir das sagt? Vielleicht magst du uns genau an dieser Stelle wieder abholen und lasst uns dann heute eintauchen in ein Fest von Anekdoten und Mythen, die Vitor aus seiner Kinderarztbrille entweder bereinigt oder bekräftigt.
Also, ich habe auf Instagram habe ich auch nochmal nachgefragt, als die letzte Podcast-Folge online gegangen ist und mir haben ganz viele Leute geschrieben und die Leute, die aus diesem Land kamen, die wussten das alle sofort. Also, die haben alle gesagt, das ist hundertprozentig Russland. Also Russland oder Ukraine, also in dem Bereich, die Menschen, die dort herkommen, das ist irgendein Mythos, den es dort gibt. Dass wenn man mit den Zähnen knirscht, wenn Kinder mit den Zähnen nachts knirschen, dann hat das was mit Würmern zu tun. Mir war das am Anfang, als ich das noch als Assistenzarzt zum ersten Mal gehört hatte, habe ich gedacht, habe ich da was verpasst? Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang, den ich irgendwie nicht belesen habe oder so? Aber es gibt keinen medizinischen Zusammenhang. Es ist auch einfach total schwachsinnig. Es hat mit dem Zähnen überhaupt nichts zu tun. Aber irgendwie hält sich dieser Mythos sehr, sehr hartnäckig. Und deswegen an alle, die da draußen sind, wenn man mit den Zähnen knirscht, dann hat das nichts mit Würmern zu tun. Würmer machen klassischerweise Juckreiz am Po, nachts vor allem ganz schlimm und nicht oben am Mund. Das ist falsch.
Aber hast du dich da eingelesen, woher das kommt?
Ja, ich hab geschaut, woher das kommt. Ne? Also erstmal habe ich geschaut, stimmt das? Und dann kam ganz schnell, dass er aus diesem ehemaligen großrussischen Bereich, dass dort das herkommt. Aber warum, weiß ich nicht. Also das stand da auch nie dabei. Es ist irgendwie ein Mythos, dass man das glaubt. Also manchmal gibt es ja so einen Grund, ne? Daher kam das oder sowas. Aber bei dem habe ich es nicht gefunden.
Ist das auch so ein bisschen der Mythos, wenn du ein Kaugummi verschluckst, dass dann dein Magen verklebt bei Kindern, dass sie deshalb kein Kaugummi essen dürfen?
Ja, ich glaube wirklich, dass diese ganzen Mythen ganz häufig eher so der erhobene Zeigefinger sein soll, der aber so einen medizinischen Deckmantel bekommen soll. Also so ein so ein, wie soll man, also so, man soll, man will sein Argument bekräftigen durch was Medizinisches und dadurch wird das ja so ein bisschen bekräftigt und es wird dann viel wichtiger, ne, wie mit diesem Kaugummi. Natürlich soll man den Kaugummi nicht runterschlucken. Aber wenn man nochmal sagt, der Magen verklebt und danach bist du tot, dann ist dann natürlich der Druck für dieses Kind deutlich höher, als wenn man sagt, naja, dann kommt er halt unten wieder raus. Also natürlich kann der Kaugummi manchmal im Blinddarm auch manchmal ein bisschen Probleme machen, das ist aber äußerst selten. Eigentlich kommt alles, was oben reingeht, wieder unten raus. Aber diese Mythen, glaube ich, entstehen dadurch, dass man einfach so sein Argument nochmal ein bisschen nochmal bekräftigen möchte und deswegen dann so auf diese medizinische Schiene geht. Da gibt es ja ganz viele von diesen Mythen, die immer dann plötzlich medizinisch werden, die einfach Nonsens sind.
Ja, gerade bei einer Kaugummipackung, da müsste da draufstehen, für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet, weil ja, Todesgefahr. Ja, genau. Rauchen kann tödlich sein, steht ja auch überall drauf.
Genau, Kaugummi auch.
Würde ich ganz witzig finden, wenn das auf einmal eingeführt wird und auf gewissen Kinderprodukten auf einmal steht, kann zum Tod führen, weil so ein schwarzer Hinweis. Nett.
Aber man darf das nicht unterschätzen, diese Mythen. Ich bin ja jetzt auch schon älter, aber als ich Kind war, hieß es immer, in Portugal sagt man auf keinen, also ne, wir Südländer essen viele Oliven und dann hieß es auf keinen Fall Oliven Kerne runterschlucken. Die müssen raus, sonst wächst ein Baum in deinem Bauch. Und das ist so Schwachsinn. Aber als Kind habe ich echt, als ich dann mal diesen Kern runtergeschluckt habe, was ja mal passiert, das ist ja gar kein Problem. Ich schwöre dir, ich habe 2 Tage lang fast durchgeheult, weil ich dachte, jetzt wächst mir ein Baum beim Bauch und der kommt dann irgendwo raus. Also deswegen muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Mythen bei Kindern.
Was ist denn an den ganzen Mythen überhaupt dran? Du hast sicherlich noch viele mehr. Unter anderem, das hast du mir irgendwann mal erzählt, das haben wir auch nie mit aufgenommen in eine Folge, mit Socken einschlafen ist schlecht für die Augen.
Ja, das ist was typisch Portugiesisches, das in Portugal wird ganz häufig, natürlich gibt es auch, sagen jetzt manche Portugiesen, habe ich noch nie gehört, aber es ist halt einfach, viele Portugiesen wissen, hören das irgendwann mal, haben das von der Oma gehört, dass mit einfach mit den Socken, die man über den Tag getragen hat, darf man nicht jetzt schlafen, weil das dann die Augen schlecht macht. Das ist natürlich einfach Bullshit, muss man einfach sagen. Aber das ist wieder dieses, was ich gesagt habe. Eigentlich sagt man, mit den dreckigen Socken gehst du nicht ins Bett. Punkt. Ne? Aber damit es dann noch ein bisschen krasser wird, sagt man, dann werden die Augen schlecht. Dann wirst du blind, dann brauchst du eine Brille. Ne? Und dann wird das ne, so, oh, okay, dann mach ich es nicht. Das ist genau das Gleiche wie, wenn du schielst und jemand erschrickt dich, dann bleiben deine Augen so.
Ja,
es gibt immer auch noch hunderttausende Millionen Menschen auf der Welt, die glauben, dass wenn sie schielen und sie werden dabei erschreckt, dass die Augen so bleiben. Ich habe das mal bei Instagram, habe ich so eine Umfrage gemacht, da haben ganz viele Frauen und auch Väter mir geschrieben, haben gesagt, was, das stimmt nicht, ich habe da immer voll die Panik. Erwachsene Leute, die wirklich noch glauben, dass wenn man schielt und jemand erschrickt einen, dass das dann passiert. Ne? Hat ja die Oma immer erzählt, oh, schiel nicht, sonst bleibt das so. Ne? Ja, also dann haben alle die Schielen haben dann damit rumgespielt oder was, wird dem auch nicht gerecht. Also das sind halt, das sind so Mythen, die einfach sich hartnäckig halten.
Ich habe den Klassiker gerade noch vor Augen, du musst eine Mütze tragen, sonst bekommst du eine Mittelohrentzündung. Vor allen Dingen gerade immer nach dem Schwimmen, wenn kein Föhn gerade parat war. Ja. Da wurde es dir eingepackt, als wenn du, keine Ahnung, durch Sibirien läufst. Was ist da dran?
Ja, also das mit dieser Mittelohrentzündung, das ist fast so hartnäckig wie mit diesem Barfußlaufen, aber diese Mittelohrentzündung, also man muss sich überlegen, was eine Mittelohrentzündung ist. Eine Mittelohrentzündung, also unser Gehörgang ist so aufgebaut, wir sehen von außen das Ohr, dann kommt der Gang und dann kommt was, das nennt man das Trommelfell, das ist eine ganz feine Haut. Und dahinter, da gibt es keine Verbindung, dahinter ist das Mittelohr und da entsteht die Entzündung. Und die Entzündung entsteht durch eine verlegte Nasenatmung. Also wir haben eine Röhre zwischen Nase und Ohr und wenn die durch Erkältung, durch adenoide Vegetation, auf Deutsch auch, sag ich mal, als Laie sagt man auch mal die Polypen oder sonst was. Wenn das irgendwie, diese Röhre irgendwie nicht richtig belüftet ist, dann kann es und dann gehen in dieses Mittelohr durch die Nase, ne, jetzt nochmal, da gehen dann diese Keime hoch und dann kann es zu dieser Entzündung da drinne kommen. Es ist total Schnuppe, ob ich jetzt von außen Vieh, Wind, Sonne, Sand oder sonst was bekomme. Die Entzündung entsteht durch Viren oder Bakterien über den Nasenohr. Blasenrachenraum. Und deswegen ist dieses, also natürlich ist so, wenn ich eine Mittelohrentzündung habe, ist es häufig angenehm, also wenn ich sie schon habe, dass ich es warm halte, ne, dass es irgendwie, das ist angenehm, wenn ich mir irgendwie was Warmes aufs Ohr lege oder so, weil es den Schmerz ein bisschen nimmt. Das ja, aber zu denken, dass man eine Mittelohrentzündung verhindert, weil ich jetzt eine Mütze trage oder Ohrenschützer oder sonst was, das ist auch einfach ein Mythos. Das ist einfach ein Mythos, der eindeutig medizinisch widerlegt ist. Es ist nur so, dass, also was es gibt, ist die Gehörgangsentzündung, also eine Ohrgehörgangsentzündung. Klassischerweise im Sommer durch viel Pool oder so am Meer, dann kann sich das entzünden. Aber selbst da macht der Wind nichts. Also ein Wind macht nichts. Bakterien können nicht da irgendwie durch das Trommelfell durchhuschen, nur weil der Wind jetzt gegen meine Ohren haut.
Bedeutet, um damit aufzuräumen, Kinder nach dem Schwimmbad nasse Haare draußen rumlaufen lassen, kann er es wozu führen?
Also es gab eine Studie, die gezeigt hat, bei Frauen, wenn sie mit nassen Haaren rausgehen oder mit getrockneten Haaren rausgehen, nach dem Duschen morgens, ob sie eher krank werden oder nicht, weil das ja auch so ein Mythos ist, nicht gehen nicht mit nassen Haaren raus. Wurde gezeigt, die Gruppe war klein, ist jetzt keine Riesenstudie, aber hat gezeigt, dass es keine Unterschiede gibt. Also, aber grundsätzlich ist das eher was Individuelles, glaube ich, weil wenn mir kalt ist, wenn ich mit nassen Haaren rausgehe und mir ist kalt und ich friere und so, ne, dann kann es natürlich sein, dass dann der Körper, sag ich mal, die Schleimhäute sind da schlechter benetzt, also schlechter durchblutet, weil mir so kalt ist, dann können sich die Keime vielleicht eher vermehren, so, das könnte ich medizinisch so mir noch erklären, aber das ist wirklich nur von den nassen Haaren, dass man dann da plötzlich irgendwie krank wird, das ist widerlegt.
Jetzt sind wir lange angereist hier an den Urlaubsort, den ich vorhin am Anfang beschrieben habe. Und da folgte im Auto, weil wir mit dem Auto angereist sind, der Satz, auf öffentlichen Toiletten bekomme ich immer eine Blasenentzündung. Und da schwang bei mir direkt dieser Mythos, stimmt das oder stimmt das nicht? Den habe ich mir nochmal hier aufgeschrieben. Wie oft hörst du das? Ist das so? Ist das nicht so? Und woher kann es kommen überhaupt?
Also in der Praxis höre ich das selten, ne? Weil das ist ja eher, also die kleinen Mädels haben meistens die Blasenentzündung und das kommt vom falschen Abwischen, weil sie es in die falsche Richtung machen. Aber das hört man ganz häufig im Bekanntenkreis. Oh nee, auf öffentlichen Toiletten, da setze ich mich nicht hin und sowas, da kriege ich gleich eine Blasenentzündung oder gleich einen Pilz oder so. Dann sag ich immer, was machst du denn auf dieser Toilette? Reibst du die sauber mit deinem Genital? Oder ich verstehe nicht, wie, wenn ich mir, klar, also natürlich hat man Ekel oder so, ne? Das ist ja was ganz anderes. Also natürlich kann man einen Ekel haben, natürlich sind die manchmal wirklich gruselig und man muss ganz dringend und man muss sich überwinden. Also ich glaube, der Ekelfaktor ist das Größte. Und dann baut man sich da einen Thron vielleicht noch mit Klopapier überall hin und sowas. Und also Bakterien und Viren können nicht hüpfen, ne? Gerade also da im Genital sind es dann eher Bakterien, die so eine Entzündung machen. Die können nicht hüpfen. Die können nicht von der Klobrille in das Genital reinspringen. Das klappt nicht. Das ist bewiesen. Und deswegen frage ich dann immer, was machst du da, damit du eine Blasenentzündung bekommst? Ich weiß es nicht. Also der häufigste Faktor, dass man eine Blasenentzündung bekommt, liegt am Milieu, bei Frauen, am Scheidenmilieu oder auch einfach zum Beispiel nach dem Geschlechtsverkehr, durch die mechanische Reizung oder sowas, ne, kann es dazu führen, dass dann eher die Keime in die Harnröhre getrieben werden. Die müssen ja da auch irgendwie hinkommen. Und deswegen dieser Mythos mit auf der Toilette kriege ich dann immer eine Blasenentzündung oder kriege ich dann immer einen Pilz, das geht nicht. Also dann hat man komische Sachen auf dieser Toilette gemacht, aber nicht ganz normal gepinkelt.
Baust du dir denn immer einen Thron? Ich würde jetzt mal sagen, du bist einer, der ganz viel Klopapier nimmt, vorher die Klobrille damit auslegt und sich dann drauf setzt, weil du es gemütlich haben willst.
Also wenn es ganz eklig ist, dann mache ich mir einen Thron. Aber wenn nicht, muss ich ehrlich sagen, ich denke mir immer so ganz ehrlich, die Keime an meinem Oberschenkel, wenn ich mich da drauf setze, die hüpfen auch nicht irgendwie hoch. Die kann ich dann auch dann später einfach sauber machen beim Duschen oder sonst irgendwas. Also ich reibe mich ja nirgendwo dran. Weißt du, wie ich meine? Also es ist ja, deswegen denke ich mir so, mein Gott, wo ich mich auf jede Park im Sommer mit kurzer Hose setze ich mich auf irgendwelche Parkbänke oder sonst was, da überlege ich nicht einmal, die Keime an meinem Oberschenkel. Und auf der Toilette, klar, da sind die Keime vielleicht nochmal ein bisschen anders, da hatte jemand, war krank oder sonst was. Aber so dramatisch ist das jetzt auch nicht.
Aber guter Vergleich mit der Sommerbank, wenn man sich mit kurzer
Hose. Ich würde da jetzt nicht mit der Hand hinfassen an die Klobrille. Da achte ich schon drauf natürlich, weil ich anfassen möchte ich es jetzt nicht, aber ob es jetzt an meinem Oberschenkel klebt oder nicht, das ist mir auch egal.
Ich finde, dass wir den Kindern das auch so ein bisschen beibringen, ne? Dass öffentliche Toiletten natürlich eklig sind, weil man geht da rein, nein, fass hier
also
nicht
dran. Die sind auch eklig. Ja. Ganz ehrlich, also es gibt nichts Ekligeres als eine Bahnhofstoilette irgendwo, wo noch nie geputzt worden ist oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Aber das Ekligste, das erzähle ich jetzt mal hier, das habe ich schon auf Instagram erzählt, die ekligste Story, das ist jetzt wirklich exklusiv nur hier, die ich jemals erlebt habe. Und was noch ekliger ist, vielleicht hast du da auch die gleichen Erfahrungen, als eine öffentliche Toilette an irgendeinem öffentlichen Ort, ist ein Dixie-Klo oder ein chemisches Klo auf einem Festival oder so. Ich glaube, es gibt nichts, was mehr das toppt als so etwas Öffentliches. Also so ein Dixie-Klo. Das ist schwierig.
Das Fieseste an diesem Klo, was du gerade beschreibst, ist, wenn du morgens musst und zwar groß und du dann den Streifschuss kriegst, wenn es reinfällt und auf einmal ein Wassertropfen irgendwie hochspringt und dich berührt.
Ja, der Kuss des Poseidons nennt man das ja auch. Der Kuss des Poseidons, das ist eklig. Was noch viel ekliger ist, und ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Lachanfall, wenn ich das erzähle, aber ich war mal mit meinem Cousin, das ist jetzt echt was sehr Privates, aber ich war mit meinem Cousin mal in Portugal, das ist Ewigkeiten her, da waren wir irgendwie so 17, 18. Und da waren wir auf so einer Kerb, aber das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist wie so, also ein riesen Expo-mäßig, so mit Tieren und sonst was, so ein richtiger Jahrmarkt, ne? Und das geht über Tage und so. Und da gibt es dann so 200 Dixie-Klos. Ich schwöre, das war riesig. Und da gab es auch Konzerte und sowas. Und da waren wir. Und mein Cousin meint so, oh, Alter, ich muss so dringend kacken. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst. Weißt du, so abends, 22 Uhr, dann ich so, du, nirgendwo, das war so mitten auf dem Feld und so. Ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Da habe ich gesagt, geh auf Toilette, geh dorthin. Dann ist er dorthin gegangen und dann ist er da reingegangen und dann wieder kacken und dann kommt er raus und dann sagt so, Alter, ich konnte nicht zu Ende kacken. Und dann war ich so, wie, du konntest nicht zu Ende kacken? Wie kann man denn nicht zu Ende kacken? Und er so, ja, ich habe gekackt und irgendwie ist es sich abgefallen. Und ich so, hä? Wie ist es sich abgefallen? Also da habe ich mich schon totgelacht und dann haben wir diese Tür aufgemacht und dann war einfach dieses Klo schon so vollgeschissen, dass es wie eine Pyramide bis oben hin stand und er hat es gar nicht gesehen und als er gekackt hat, guckte, wenn man die Tür aufgemacht hat, seine Kackwurst oben aus diesem Klo schon raus. Das war wirklich, das ist die ekligste Geschichte, die ich je erlebt habe. Also das ist noch ekliger, als wenn es unten dann hochploppt.
Ja. Jetzt fragt man sich auch, wo die Ägypter die Pyramiden herhaben, so ein bisschen.
Ja, genau, ja.
Irgendwie müssen sie ja mal drauf gekommen sein.
Ja.
Oh Mann. Ja, ich würde sagen, das lassen wir genauso drin. Das so zeigt dich auch von einer anderen sympathischen Seite. Jetzt lass uns mal zu den Anekdoten kommen, weil ich glaube, da freuen sich die HörerInnen sehr drauf und ich mich auch. Du hast mir ein paar Sachen rübergeflankt, die wir heute mal durchgehen wollen. Fiebermessen beim Baby. Haben wir auch schon in der letzten Podcast-Folge mal so ein bisschen angerissen. Wie kommen die Eltern auf dich zu und sagen, ich habe schon Fieber gemessen und zwar so?
Genau, also Goldstandard bis zum zweiten Lebensjahr ist ja rektal im Po, aber es gibt natürlich Kinder, das weiß jeder, mit einem Jahr oder schon jünger oder älter, die haben da gar keinen Bock drauf, dann ist das Ohrthermometer eigentlich das Beste, aber bei der Geschichte, das war wirklich krass damals, das werde ich nie vergessen, ich war Assistenzarzt in der Klinik und früher waren die Kliniken abends nicht so überlaufen wie jetzt. Jetzt sind die ja wirklich sehr voll, aber abends kam dann mal jemand und dann kam dieses Pärchen, das war wirklich ein sehr nettes türkisches Pärchen, aber schon älter waren die hatten auch schon große Kinder, über 20, also die hatten jetzt so Nachzügler bekommen, ne? Hatten ein Neugeborenes und die Mutter konnte gar kein Deutsch oder sehr schlecht, der Vater konnte ganz gut Deutsch und aber die waren halt wirklich auch, ich würde schon sagen, wirklich eine ältere Generation, ne? Die waren schon ein bisschen älter, aber wirklich total liebevoll mit dem Kind und die kamen, weil das Kind Blut gespuckt hatte oder so ein bisschen erbrochen hatte und da war so ein bisschen blutig drin. Und das Kind war irgendwie erst so 1,5 Wochen alt oder 2 spät, maximal. Und dann habe ich mir das Kind angeguckt und dann meinte, habe ich gesehen, der Mutter ging es auch nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, und die Mutter hatte so klassische, ne, hatte so ein Kopftuch, hatte so ein, eher so ein längeres Gewand an. Und dann meinte ich, geht's ihr nicht gut? Und dann meinte die Mutter, also der Vater so, ja, ihr geht's auch nicht gut. Sie hat eine Brustdrüsenentzündung, ne? Sie hatte so an der Brustdrüse, kennen vielleicht manche Mütter, kann sich das entzünden durch Milchstau oder so. Mutter hatte auch Fieber, der ging es nicht gut. Und dann haben wir, ne, die Brust, sie meinte auch, aus der Brustwarze kommt Blut und da kam dann, ne, dem Kind ging es gut und so konnte man dann assoziieren, okay, das Kind hat an der Brust getrunken, hat wahrscheinlich ein bisschen von diesem Wundsekret oder Blut mit runtergeschluckt und das Erbrochene war jetzt nicht vom Kind, das Blut, sondern das war wahrscheinlich das, was das Kind da getrunken hatte. So, aber trotzdem muss man bei so einem kleinen Kind auch Fieber messen, ne, weil das gehört dazu in der Notaufnahme, dass man einmal die Temperatur aufnimmt und normalerweise macht das die Schwester, die war aber gerade beschäftigt und dann kam ich rein mit dem Thermometer und meinte dann zum Vater, bitte einmal Fieber messen, ich komme dann gleich wieder, dass wir einfach nur einmal eine Temperatur haben. Aha, okay, dann bin ich so raus, dann bin ich wieder rein und der Vater stand da immer noch so mit der Mutter und so und da habe ich gesagt, der Vater so, ja wo denn? Da habe ich gesagt, ja im Po macht man das, ne? Nicht unterm Arm oder so, im Po. Okay, dann bin ich raus und dann dachte ich so, gut, jetzt müsste das fertig sein und dann komme ich rein und ich beschreibe jetzt das Bild, als ich reinkam in dieses Zimmer.
Ja.
Die Mutter im Vierfüßlerstand auf der Liege, das Gewand nach oben und der Vater versucht bei der Mutter rektal Temperatur zu messen. Und dann, ich komme so rein und denke so, was ist denn hier los? Und mach die Tür zu und denke so, nee, das hast du jetzt nicht gesehen. Und dann habe ich nochmal die Tür aufgemacht und denke so, Ich bin sonst nie auf den Mund gefallen, aber da habe ich echt gesagt, ich glaube, wir haben ein Kommunikationsproblem gehabt. Es gab ein kleines Missverständnis. Das Baby soll die Temperatur gemessen bekommen. Epo. Also die Eltern haben dann auch sehr gelacht und ich auch. Und das war, die waren selbst so gestresst mit dem Baby und so. Und der Vater hat dann auch sehr gelacht. Also wir haben alle uns wirklich tot gelacht. Aber es war ein Bild für die Götter, wie ich da reinkomme und diese Mutter da im Vierfüßler stand und der Vater versucht ihr irgendwie die Temperatur und ich sag noch. Er fragte mich noch so, ja, wer denn? Und dann sag ich, ist mir egal, ob sie das machen oder so. Hauptsache, einer misst jetzt die Temperatur, ne? Meine ich so zu dem Vater, weil ich jetzt zum zweiten Mal schon reinkomme und keiner diese Temperatur gemessen hat. Also, das war wirklich ein Bild für die Götter. Das war sehr,
herrlich,
sehr lustig.
Wenn ich zeichnen könnte, glaube ich, würde ich es sehr, sehr verrückt malen.
Ja, es war auch wirklich verrückt. Ich bin rausgegangen und habe zur Schwester Margit gesagt, Margit, du musst da reingehen, weil nie wieder wird in meinem Leben irgendjemand mir glauben, was ich gerade gesehen habe. Und dann ist sie mit mir rein und um der Mutter auch von dieser Liege nochmal zu helfen, weil der ging es nicht gut und so, aber es war wirklich sehr lustig.
Jetzt sind wir beim Fiebermessen rektal. Es gibt ja auch das Genital. Und da würde mich mal interessieren, wenn Eltern zu dir kommen und das Kind hat irgendetwas Punkt, Punkt, Punkt. Wie nennen die Eltern das eigentlich? Sagen die ganz klassisch Penis?
Also ich habe die verrücktesten Sachen schon gehört, muss ich sagen, aber ich sag den Eltern auch immer, also man kann das nennen, wie man will. Ob sie Mumu, die Schnecke, der Schmetterling ist mir tot. Also es gibt irgendwie viel mehr für die Mädchen als für den Jungen. Das ist auch nochmal so, muss man gesellschaftskritisch mal anschauen, warum ist das so. Aber ob es der Pullermann, der Pischermann oder sonst was, das ist alles vollkommen in Ordnung. Ja. Ne? Aber Kinder sollten ab einem gewissen Alter, und das da gehört eigentlich in dem Moment, wo sie in den Kindergarten kommen oder in die Krippe, dass sie wissen, das Ding da unten heißt Penis oder und Vulva, wenn man ganz genau sein will, oder man sagt in Deutschland einfach ganz häufig Scheide, was anatomisch nicht korrekt ist, aber kein Mensch sagt Vulva, muss man ganz ehrlich sagen, also die meisten sagen Scheide, aber dass man weiß, das sind die Begriffe dafür, dass wir zu Hause das verniedlichen und anders nennen, das ist vollkommen okay, aber die Kinder müssen wissen, dass das der Penis ist, weil das gehört auch zur Kindesmissbrauchsprophylaxe, dass die Kinder benennen können, wie das heißt, ne? Dass wenn irgendwas passiert ist, dass sie das sagen können und nicht zur Erzieherin gehen und sagen, jemand hat meinen Schmetterling angefasst und dann sagt, ja, ist doch okay, lass ihn doch fliegen oder so, ne? Weil die gar nicht assoziieren, dass Schmetterling das Genital ist. Also man muss den Kindern schon sagen, wie das heißt, aber wie man es dann nennt, ist total egal, wenn man zu Hause das irgendwie anders nennen will. Da bin ich total frei und da gibt es manche, die sind da sehr streng, aber das ist mir egal. Und deswegen, also man merkt das in der Untersuchung, ne? Viele sagen, sagen, also gerade die Väter, wenn es um die Mädchen geht, die sagen dann immer, da unten, sage ich immer, wo, am Fuß? Sage ich, ich bin da manchmal viel. Und dann sage ich, am Fuß? Nee, weiter oben, am Knie. Nee, da, dann weiß ich schon, ach ja, an der Scheide. Ich, ja. Das muss mal ausgesprochen werden, ne? Also, aber klar, manche haben da Berührungsängste und sowas, das ist nicht so schlimm. Aber das Krasseste, was ich je gehört habe, und da musste ich wirklich schlucken, und es war überhaupt nicht sexuell oder böse gemeint oder sowas, weil diese Familie, das war eine Lehrerfamilie, deutsch, die waren gut bürgerlich, das Mädchen total nett und konnte, war schon irgendwie 4 oder 5, und das Mädchen hatte irgendwie da unten auch wie so eine, hat gejuckt oder Blasenentzündung, wusste man nicht. Und da meinte er so, also ich sag jetzt mal zu dem Kind Marie, also sie hieß anders, aber ich sag jetzt einfach mal Marie. Die Mutter wendete sich in der Untersuchungssituation zum Mädchen und sagt so, so Marie, zeig jetzt mal dem Doktor dein Pfötzchen. Und ich dachte so, was? Was hat die gerade gesagt? Ja, guck mal, das Fätzchen, das ist so ein bisschen rot und da und so. Und die redete so ganz normal und ich konnte nicht mehr, ich konnte dem gar nicht mehr folgen im Gespräch, weil ich war so, ich dachte, die hat jetzt nicht gerade Fätzchen gesagt, das ist so falsch irgendwie, das ist so falsch. Und diese ganze Situation war dann so abstrus, weil die so ganz normal, als hätte die so irgendwie, keine Ahnung, Schnupfen, so das Näschen so. Aber dann so das Fötzchen, das war einfach zu heavy. Das war wirklich, da habe ich gedacht, damit kann ich nicht umgehen. Ich habe es auch dann nicht mehr so wiederholt. Ich habe dann gesagt, die Scheide oder so, weil das war selbst mir zu heavy irgendwie, weil das war so falsch, ne? So ein hartes Wort, verniedlichen, aber und dann in dieser Situation für die aber so voll normal und so, ne? Und das war wirklich übel.
Das Schlimmste, was ich je gehört habe zu so Genitalien.
Wie hast du die Kurve dann noch gekriegt? Also bist du kurz rausgegangen und hast irgendwo dich im Kopfkissen versteckt und erstmal gelacht?
Nee, nein, also in dem Moment gar nicht, weil ich wirklich. Es rattert da so. Kennst du das, wenn man sowas hört, aber erst so nach einer Zeit kommt es irgendwie im Gehirn an. So. Und dann war ich aber so in der Thematik und sowas, dann ging das und so. Aber als ich dann raus bin und das den draußen dann erzählt habe, dann habe ich gedacht, oh mein Gott, da musste ich auch erstmal. Ich konnte gar nicht lachen, muss ich sagen. Im Moment, ich muss jetzt drüber lachen, aber da war ich so krass. Das war so krass. Ja.
Genau. Oh mein Gott, ey. Ich merke schon, da muss man harte Nerven haben und muss sehr robust und solide da sein in deinem Bereich. Was ist denn eigentlich die Rotze aus der Nase seines Kindes oder seines Babys entfernt? Da hört man ja auch die wildesten Sachen. Nasenpumpe, der eine saugt's raus. Was hast du da für eine Anekdote mitgebracht?
Also das ist für mich, muss ich sagen, ich kann wirklich viel sehen und riechen und sonst, das ist mir alles egal. Aber ich hatte mal eine Mutter, die war, ich weiß gar nicht mehr, wo die herkam, und die hat auch, also das Kind war irgendwie schon größer, also wir reden jetzt hier nicht von einem 4-Wochen-Alten, sondern das war irgendwie so 10 Monate alt, es war so ein 10-Kilo-Baby-Kind, und dann war das Kind wirklich krass erkältet, so richtig mit Rotz und sowas, und dann meinte ich so, ja, hier können Sie, wenn es ganz schlimm ist, mal mit Meerwasser oder auch mal, wenn es ganz schlimm ist, mit Nasentropfen für Kinder in dem Alter benutzen mal, damit sie irgendwie besser atmen kann, gerade nachts und so, und dann meinte sie halt so, ja, das ist, nee, brauche ich nicht, ich so, oh, haben Sie schon, die so, nee, ich benutze den Mund, und die hat dann halt, die hat jeden Tag, mehrfach am Tag ihren Mund genommen, dem Kind auf die Nase gedrückt und dann den Schleim rausgesaugt. Wow. Das ist, das ist wahr. Und ich konnte da auch das nicht glauben und habe gesagt, wirklich? Die so, ja, das ist doch nur Schleim und ist doch mein Kind und so, ich esse ja auch angesapperte Sachen und so. Aber das war eine Spur zu heavy für mich. Da habe ich gedacht, da benutze ich lieber die Nasentropfen.
Oh Mann. Aber ist das gefährlich? Also für alle Eltern, die jetzt zuhören hier, wenn man gerade nicht weiter weiß, während der Autofahrt, keine Ahnung, und man setzt dann einfach seinen Mund auf den Rüssel des Kindes und saugt daran, da haut man sich doch eigentlich eine volle Bazillenladung rein.
Ja, das sowieso, aber also, also man kann jetzt gar nicht so stark saugen, dass da irgendwas passieren würde. Also man könnte einen Knutschfleck an der Nase entzeugen, außerhalb von der Nase, das könnte ich mir schon noch vorstellen. Aber ich frage mich, welches Kind das mitmacht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ein Kind so sagt, ja gut, jetzt leg mal deinen Mund auf meine Nase und saug mal. Aber also mir war das so, ich glaube, das Kind kannte es nicht anders, deswegen hat es das gut mitgemacht. Aber ansonsten, mein Sohn würde mich angucken mit 4, wenn ich dir jetzt versuchen würde, mit meinem Mund auf seine Nase zu gehen, dann würde er sagen, ich glaube, du spinnst, was machst du? Und es gibt keinen Notfall. Es gibt keinen Notfall auf Gottes Erden, der irgendwie mich dazu verleiten würde, meinen Mund auf die Nase meines Kindes zu legen und zu saugen. Also reinpusten, wenn ich irgendwie beatme oder sonst was, aber zu saugen, ne. Oh
Gott. Was ist eigentlich dein Lieblingssatz, den du immer wieder hörst in deiner Praxis?
Wir haben ein Running Gag in unserer Praxis und das ist so, wenn wir mal irgendein Buch rausbringen sollten über so Anekdoten und Sachen, die wir so im Alltag benutzen, dann nennen wir es, wenn ich schon mal da bin. Weil das wirklich, dieser Satz ist, das ist der Horrorsatz für Kinderärzte oder für, ich glaube, für jeden Arzt. Weil man kommt wegen irgendwie, keine Ahnung, Schnupfen und dann heißt es immer so, und dann ist man gerade, wie man gerade weg. Und so, aber wenn wir schon mal da sind, er hat seit 3 Wochen auch Bauchweh oder irgendwas anderes, wo man denkt, oh, das ist jetzt schwierig, das jetzt so schnell abzuhandeln. Klar, wenn es geht, geht's und sowas. Ja. Ne? Aber dieser Satz, wenn ich schon mal da bin, ist immer schwierig.
Die Kombination macht's dann am Ende, ne? Ist ja auch, wie ist denn das bei dir eigentlich? Weil dieser Satz ist ja auch ein bisschen aus der Not vielleicht herausgeboren, dass man sich nicht so gerne in so einen Wartezimmerbereich setzt, wo sowieso alle Kinder krank sind. Unser Kinderarzt beispielsweise hat 2, eins für gesunde Kinder, die vielleicht geimpft werden oder andere Dinge, und eins für wirklich die kranken Fälle. Da kann man sich dann immer so ein bisschen aufteilen. Wie ist denn das eigentlich bei dir? Bist du eigentlich total überlastet? Also nimmst du überhaupt noch Kinder auf?
Also wir haben Aufnahmestopp, ich glaube, so wie alle anderen Kinderärzte auch überall, weil einfach man wirklich an seine Kapazitätsgrenzen kommt. Es gibt natürlich Geschwisterkinder und sowas, das nehmen wir auf, weil es macht keinen Sinn, wenn ein Kind bei einem Arzt ist und das andere Kind ist in einer anderen Praxis. Ansonsten ist es einfach so, wie es überall ist. Ne? Die Kinderärzte sind rar, man arbeitet sich tot und man kriegt irgendwie, also man muss ja, bevor man schwanger wird, irgendwie sich schon um einen Kinderarzttermin kümmern. Ja. Oder um Kinderarzt überhaupt bemühen und es ist schwierig. Es ist schwierig, aber und ich kann da auch die Eltern verstehen, aber es gibt in Deutschland kein, das muss man wissen, es gibt in Deutschland kein Gesetz, das irgendwie für die, also dem ein Recht den Eltern oder Patienten zuspricht, dass ein Arzt so und so weit weg sein muss, ne? Weil viele sagen, naja, der Arzt ist doch hier in der Nähe, der ist doch für mich zuständig. Nein, das ist nicht so. Also ich habe einmal, bevor ich jetzt in die Praxis gekommen bin, hatte ich mal geklagt, bis zum Bundessozialgericht sogar, weil ich in der Stadt, wo ich tätig war, einen zusätzlichen Sitz haben wollte, Kindersitz, man braucht ja Kindersitze, weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass die Leute hierher kommen, manche 3-4 Monate kein Kinderarzt oder sogar ein Jahr lang kein Kinderarzt haben, weil, und dauernd heißt es gibt genug Kinderärzte, wie kann das sein? Und als ich dann da, dann gibt es so ein Gremium bei der Kassenärztlichen Vereinigung und dort wurde mir dann von dem Vorsitzenden, hat er mir gesagt, naja, man kann auch einer Mutter, man muss auch einer Mutter, eine Mutter muss auch mal 45 Minuten mit seinem Kind zum Kinderarzt fahren müssen. Das muss nicht immer direkt vor der Haustür sein.
Ach krass.
Und dann habe ich gesagt, okay, Herr Vorsitzender, und ich glaube, das fand er nicht so nett, aber das war dann, musste ich sagen. Ich habe dann gesagt, okay, dann will ich sehen, wie Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln durch Frankfurt fahren, mit 2 kotzenden Kindern, 45 Minuten bis 1 Stunde, bis sie bei ihrem Kinderarzt sind. Hm. Habe ich gesagt, wenn sie das hinkriegen, dann glaube ich ihnen das. Habe ich gesagt, oder fahren sie mit ihrem Auto vor. Ne? Und das hat er gesagt, ja, bla bla bla, hat er sich dann aufgeregt, aber genau so ist es. Ne? Natürlich, wenn man oben auf dem hohen Ross ist, kann man das erzählen, aber viele haben kein Auto, so ist das, oder wenn sie ein Auto haben, hat der Papa es mit auf die Arbeit genommen und dann sitzt die Mama zu Hause mit den Kindern und muss zum Kinderarzt. Und dann mit einem kotzenden, fiebernden Kind Eine Stunde, selbst in Frankfurt, also jetzt reden wir mal von Frankfurt oder von einer Stadt, Hamburg oder sonst was, ne? Wenn man sagt, ja, in der Stadt kann, muss man, gibt es ja öffentliche Verkehrsmittel, das muss ja gewährleistet sein, dass man da auch zum, da einer Mutter muss dann halt auch mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Kinderarzt fahren. Da habe ich gesagt, ja, ist ja okay, aber man braucht halt vom Norden Hamburg bis Süden Hamburg, braucht man halt 1,5 Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit einem kotzenden, fiebernden Kind, 1,5 Jahre, ist das halt ein Problem. Mhm.
Voll. Also ich finde es krass, also das ist eine coole Geschichte von dir.
Ja, wurde abgelehnt. Wurde abgelehnt mit dem Einwand, dass es gibt ja die Infrastruktur in den Städten, also weil es war ja für eine Stadt und in der Stadt gibt es ja die Infrastruktur, ja,
sodass man sich auch, dann am Ende,
bemühen muss, genau, es zumutbar ist, dass man auch mal eine Stunde mit der Bahn fährt.
Penner, ey, das sind Penner, einfach für die, die in der Situation stecken, es gibt das, was du schon skizziert hast, Hölle, also einfach fies, die ganze Sache.
Ja.
Wenn wir den Bogen wieder zum Humor kriegen wollen, du hattest mal irgendwann gesagt, und das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, dass in Italien bei Beikost Kekse in Milch getunkt werden. Das musst du mir nochmal genauer erklären, weil das hast du irgendwann mal in irgendeiner Folge, das ist aber gar nicht mehr draufgekommen, mal erwähnt. Hatte ich mir aber nochmal zur Seite geschrieben, weil da musst du mich aufschlauen.
Genau, das ist, ich glaube, wir hatten es mal in der allerersten Folge, wo es so ein bisschen um Beikost ging, hat es vielleicht sogar mal angerissen, weiß ich gar nicht mehr. Es ist wirklich so, dass in Italien ganz, also es wird jetzt die aktuelle Empfehlung in Italien hat sich auch geändert, also da fängt man nicht mit Keksen in der Milch an, aber es ist halt wirklich noch ganz traditionell, deswegen haben viele Mütter, die aus Italien kommen, oder die eine Schwiegermutter haben, die aus Italien kommen, kommt immer irgendwann der Einwand, wenn sie auch wirklich so auch aufgewachsen ist, natürlich gibt es auch wirklich Aufgeklärte, aber die dann immer noch so sagen, hier, da muss doch dieser, also es gibt so Plasmonkekse, also von verschiedenen Marken, das sind richtige Kekse, die dann in der Milch aufgelöst werden und dann wird den Kindern diese Milch, bevor sie überhaupt oder gerade mit der Beikost anfangen, zum Trinken gegeben. Also das ist jetzt nicht so ein guten Abendbrei, wie man den bei uns kennt, den man später gibt, sondern es ist wirklich sind Kekse und früher, jetzt zum Glück sind die ja so ein bisschen Zucker oder zuckerreduziert, zuckerfrei, aber früher waren die wirklich, es waren richtige Zuckerkekse und deswegen waren die Kinder richtig, die das bekommen haben, richtig proper und richtig ordentlich dick, weil die einfach natürlich dadurch gemästet worden sind. Ne? Und das ist natürlich überhaupt nicht Sinn der Sache ist, dass man Kindern, wenn sie gerade mit der Beikost anfangen, mit so dicken Keksen, aber es hält sich immer noch. Es wird in Italien noch ganz viel Werbung dafür gemacht, halt ohne Zucker und alles toll und sowas, aber zur Weizeneinführung ist es ja dann auch gedacht, aber deswegen weiß man immer sofort, wenn jemand sagt, ja, ich habe da ein bisschen Kekse in die Milch reingemacht, abends zum Trinken, dann weiß man gleich, ohne hinzugucken, das muss eine italienische Mutti sein.
Die deutsche Vita.
Das ist Italien, ja.
Crazy. Mit Blick auf die Uhr. Vitor, ich glaube, als Kinderarzt oder generell als Arzt, da muss man viel verarbeiten können. Man sieht viel, was man vielleicht auch nicht so schnell vergisst, wie du heute uns hier aufs Parkett gelegt hast. Die nächsten Folgen, die für euch kommen werden, es sind noch 9 Stück an der Zahl, aber die nächste Folge möchtest du wieder verschenken, wenn ich das richtig habe.
Genau, weil wir ja immer so viele Fragen bekommen und wir natürlich in so einer Folge nicht alles immer abhandeln können, machen wir die nächste Folge wieder für die ZuhörerInnen. Einfach Fragen stellen. Ich werde nochmal auf Instagram den Link hinschicken, einfach eine E-Mail schicken, am besten an info@kids-doc.de. Und dort die E-Mails hinschicken. Wir werden die dann sammeln und gucken, ob wir irgendwelche übergeordneten Themen oder direkt die Fragen auch beantworten können. Und genau, das machen wir dann nächstes Mal.
Coolio, freue ich mich wieder sehr, weil das ist immer so eine Offenbarung von dem, was die Eltern da draußen wirklich gerade umtreibt.
Genau.
Alltag. So, der Alltag hat uns jetzt gleich auch wieder. Es ist Sonntag, es ist 10 Uhr. Es ist jetzt Zeit für deine Joggingrunde, Vitor.
Genau.
Ja. Was machst du noch Schönes? Willst du das unseren HörerInnen noch mit auf den Weg geben, was du an einem Sonntag ab 10 Uhr so machst?
Also, ja, wir wollten die Sonne, also heute den sonnigen Tag noch genießen, soll ja wirklich sehr sonnig werden, 10 Sonnenstunden. Und haben gesagt, irgendwie müssen wir noch mal einen Ausflug machen. Vielleicht gehen wir in irgendeinen schönen Park oder so, oder einen Tierpark oder irgendwie sowas, wo wir mal einen Tag verbringen können.
Belohnt der Vitor sich dann heute mit einem Eis?
Laktosefrei. Ich habe eine Laktoseintoleranz.
Das wissen wir ja, weil du sonst direkt am Rennen bist im Park und vielleicht findest du ja dann ein Dixie deines Vertrauens.
Kein Dixie-Klo.
Genau. Cool, dann würde ich sagen, tschüss aus Schweden und dein Podcast, dein Ende, Vitor.
Genau, ja, schöne Grüße nach Schweden und vielen Dank fürs Zuhören.
Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Ciao.
Hey, danke, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast.
Bei Podimo bekommst du jeden Mittwoch das Neueste von uns auf den Ohren zum Thema Kindergesundheit, Kinderheilkunde, alles, was du wissen musst, um sicher durch das Elternsein zu kommen. Und hier gibt es immer nur Auszüge von unseren etwas älteren Folgen. Das heißt, komm rüber zu Podimo. Den Link möchte ich dir natürlich auch noch kurz ins Ohr flüstern. Das ist podimo.de/kidsdoc_open. Und da gibt es natürlich bei Podimo nicht nur uns, jeden Mittwoch, sondern da kommen tagtäglich neue Formate, neue Hörbücher, alles, was das Audioherz begehrt. Also komm rüber. Bis gleich.